Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Tonia Mastrobuoni, deutsch-italienische Journalistin und Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Hallo, herzlich willkommen, Frau Mastrobuoni.
Danke, Jana, und guten Tag an alle Zuhörer.
Ja, wir haben heute nicht nur Zuhörer, sondern auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben nämlich eine besondere Sendung. Wir haben wieder unser Studio geöffnet. Das heißt, Sie können sich reinklicken in den Kamera-Livestream und uns hier über die Schulter gucken und sehen, was im Studio passiert. Auch während der Musik sehen. Vielleicht haben Sie sich das ja immer mal gefragt, was machen die Menschen eigentlich, während die Musik läuft im Radio? Manchmal machen wir auch, sag ich mal, witzige Sachen. Wir tanzen manchmal, wir sprechen aber oft auch einfach weiter über die Themen. Also das können Sie heute erfahren, wenn Sie sich reinklicken. Und zwar unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Und ich begrüße Sie alle, die Sie zuhören und Sie alle, die auch schon zuschauen. Ich guck mal gerade. Oh ja, das ist doch eine Ecke. Sind das schon so knapp über 70 Leute, glaube ich. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ah nee, knapp über 40 sehe ich gerade. Da hatte ich irgendwie einen Knick in der Optik. Also schalten Sie sich gern rein, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Und wir haben in dieser Woche nicht nur das offene Studio, sondern in der Woche vor der EU-Wahl jeden Tag eine Korrespondentin und einen Korrespondenten aus einem anderen EU-Land zu Gast. Wir hatten schon jemanden aus Polen, aus Frankreich, aus Griechenland und heute ist eben Italien an der Reihe. Und ich möchte gern, Frau Mastrobuoni, mit Ihnen kurz übers Hochwasser sprechen. Mhm. In Bayern und Baden-Württemberg ist das nach wie vor Thema. Und wir haben über den Chat schon erfahren, dass manche, die hier zuhören und zuschauen, auch tatsächlich aus diesen Gebieten kommen. Bislang klang es so, als wenn alle noch wirklich irgendwo so weit oben wohnen, dass es sie jetzt nicht ganz doll betrifft. Und ich hatte Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kurz vorher auch schon gefragt, ob Sie davon mitbekommen haben, dass es auch in Italien Hochwasser gab, in der Provinz Udine nämlich. Und ich habe hier so ein paar Antworten bekommen. Da ist es tatsächlich so, dass die meisten geschrieben haben, nee, ich habe das nicht mitbekommen. Mir persönlich ging das auch so. Frau Mastrobuoni, nehmen Sie uns mal mit nach Italien. Wie ist denn da die Lage?
Ja, auch in Italien war das leider kaum ein Thema. Aber jedes Mal, wenn dann diese Umweltkatastrophen passieren, passiert in Italien auch Folgendes. Da kommen Skandale raus, weil man eigentlich in der Gegend nicht hätte bauen dürfen, weil man jahrzehntelang eben da gebaut hat, wo man hätte nicht bauen sollen. Und weil man einfach die Punkte nicht verbindet. Ich meine, solche Katastrophen geschehen immer häufiger. Die waren diesmal auch angekündigt. Und trotzdem macht die Meloni-Regierung eine absolute, sehr aggressive Propaganda gegen Green Deal, gegen ne?
Und es gibt. Also das europäische, genau, Klimawirtschaftsprogramm. Dass die Wirtschaft klimafester machen soll.
Genau. Und es ist ganz klar, dass die europäische Rechte eigentlich schon, sagen wir mal, die Grünen und alle Ziele, ökologischen Ziele als, also gegen diese Ziele sind. Und das finde ich eben sehr traurig, gerade wenn solche Katastrophen geschehen, die ganz klar damit in Zusammenhang gebracht werden sollen. Aber wie gesagt, Italien ist nochmal ein Sonderfall, weil da eben auch viel da gebaut wurde, wo nicht gebaut werden sollte.
Und wir haben eine Hörerin, Ulrike Seifert, die schreibt in den Chat, zum Thema Hochwasser. Wir sind nicht informiert, was zu tun ist, wo wir uns konkret informieren können. Es wird nicht geübt, nicht besprochen, keine Nachbetrachtung, keine Lessons learned.
Ja, das ist jetzt auch ein Riesenthema, ne? Ich meine, wir sind nicht dran gewöhnt und wir sollten uns dran gewöhnen. Wir sollten vielleicht schon in den Schulen anfangen, die Kinder darauf zu trainieren, dass man eben, es gibt solche extremen Situationen durch extreme Wetterlagen und das sollte man von Kind auf mitbekommen. Also ich denke, das ist inzwischen, sollte es ein Thema sein. Und vor allen Dingen, man sollte nicht Gelder kürzen, ne? Das hat, glaube ich, Bayern gemacht. Deswegen war auch Markus Söder in diesen Tagen sehr in der Kritik. Und das sollte man eben nicht machen. Man sollte wissen, welche Prioritäten jetzt gesetzt werden sollen. Und eine ist eben, mit diesen Umweltkatastrophen umgehen zu lernen. Auch finanziell.
Ein Hörer tut, so wie ich lese, auch genau das. Er hat gesagt, ich bin nicht betroffen, weil ich eben auf 80 Höhenmeter wohne. Aber genau deswegen war ich am Sonntag beim Technischen Hilfswerk und habe Säcke gefüllt. Dort traf ich einen Helfer, der sagte, bei mir zu Hause kommt jede Hilfe zu spät, deswegen helfe ich hier. Also wirklich auch aus einem Ort, der dann schon betroffen war. Und er schreibt größten Respekt an diesen Helfer, der dann sagt, bei mir ist es eh alles zu spät, ich kann da nichts mehr machen, dann helfe ich wenigstens woanders. Also das finde ich gleichzeitig diese Geschichten, oder es gab ja auch eine Geschichte von einer Frau, die mehrere Tage auf einem Baum ausgeharrt hat und dann doch noch gerettet werden konnte. Das sind natürlich medial auch, sag ich mal, gern genommene Geschichten, ne? Aber es zeigt dann doch, dass, wenn es drauf ankommt, so eine Solidarität doch da ist, auch zwischen den Menschen.
Ja, ist sie auch. Es gibt in Italien einen sehr, sehr berühmten, eine sehr berühmte Tragödie in den 60er Jahren. Da wurde Florenz überschwemmt und so, und ein Teil der Toskana, und da haben sich wirklich tausende Menschen haben sich die Ärmel hochgezogen und haben geholfen, tagelang auch zum Beispiel die ganze Kultur dort zu retten. Ich meine, Florenz ist eine Kulturstadt, und es gab eine Riesenwelle an Solidarität und sowas. Ich denke, bei so etwas kommt das auch raus, wie großzügig die Menschen sind, ne, sein können.
Wir kümmern uns hier heute wie immer um die Themen dieses Tages und kommen vom Hochwasser zu einem anderen Thema, das heute Vormittag die Nachrichten dominiert hat. Es gibt nämlich einen neuen Messerangriff. Ein Kommunalwahlkandidat der AfD ist in Mannheim mit einem Messer angegriffen worden, am Abend offenbar. Und da schauen wir gleich drauf. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind nicht allein in der Sendung. Heute ist wieder Tag des offenen Studios, worüber ich mich sehr freue. Das bedeutet, dass Sie uns nicht nur zuhören können, sondern auch im Video-Livestream zuschauen können und dass Sie sich im Chat live an der Diskussion beteiligen können. Klicken Sie sich gerne noch rein. Sie finden den Teilnahmelink unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Offenes Studio zusammengeschrieben. Die mediale Öffentlichkeit, die steht ja nach wie vor unter dem Eindruck des Messerangriffs in Mannheim von vergangener Woche. Da hat ein mutmaßlich islamistischer Täter Vertreter einer islamkritischen Bewegung angegriffen und einen Polizisten, der da dazwischen gegangen ist, so verletzt, dass der dann an den Folgen gestorben ist. Jetzt kam am Vormittag eine neue Eilmeldung. Es gab wieder einen Messerangriff in Mannheim tatsächlich. Diesmal hat es einen Kommunalpolitiker der AfD getroffen. Und dieser hatte, so heißt es, Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt und sei dann angegriffen worden und mit einem Messer verletzt worden. Jetzt kam ganz vor wirklich 2 Minuten erst die Meldung von der Polizei, die Agentur AFP berichtet, dass die Polizei sich jetzt auch dazu geäußert hat und sagt, es handelte sich da um einen psychisch kranken Mann, der nicht wusste, dass er einen AfD-Politiker angreift. Das sind die Fakten, die wir wissen. Und ich möchte auf dieses Thema schauen mit meinem Gast heute, mit der deutsch-italienischen Journalistin Tonia Mastroboni. Frau Mastroboni, das waren jetzt 2 Messerangriffe, die sehr großmedial betrachtet wurden. Und ich glaube, es wurde durch das, was ich gerade schon erzählt habe, klar, dass man die beide auch wirklich nochmal individuell betrachten muss und wirklich schauen muss, wer war da beteiligt, aus welchen Motiven und so weiter. Würden Sie trotzdem sagen, dass das Klima hier roher wird in Deutschland?
Also politisch schon. Ich komme aus einem sehr verrohten Land, politisch gesehen. Italien ist ja wirklich ein Laboratorium gewesen in den letzten Jahrzehnten von Populismen. Berlusconi ist sozusagen ein Vorgänger von Donald Trump. Wir haben die Fünf-Sterne-Bewegung, das ist ein ganz seltsamer links- und rechtspopulistischer Bewegung gewesen, auch etwas konspirativ immer daher. Und natürlich haben wir dann die Lega, diese separatistische Partei, die dann rechtspopulistisch geworden sind. Und jetzt haben wir einen Neonationalismus durch Giorgia Meloni, und der macht ja auch schon Schule. Also wir sind ein wirklich sehr trauriges Beispiel für politische Experimente. Das heißt, ich komme aus einem Land, wo, sagen wir mal, die politische Diskussion schon sehr verroht ist. Da gibt es zwar keine Attacken, aber ich kann mir einige Sendungen überhaupt nicht mehr anschauen. Da wird nur noch geschrien und beschimpft. Das ist ja in Deutschland eigentlich ganz anders. Aber es gibt eine aufgeladene Atmosphäre, finde ich schon. Also dadurch, dass zwei, ich würde sagen, populistische Parteien größer werden wie die AfD, also jetzt momentan ein bisschen kleiner, aber ich meine, sie ist größer geworden im Hinblick, ne, auf vor einigen Jahren. Und auch, würde ich sagen, Sarah Wagenknecht, da werden ja auch populistische Töne angesetzt. Wenn diese populistischen Parteien größer werden, dann werden auch die Töne roher, weil das sind Parteien, die machen eine sehr unreflektierte Politik. Die sagen einfach großes Slogans und ich will nur eins zitieren, Frieden oder Krieg oder Frieden. Das ist ja der Slogan von Sarah Wagenknecht. Der ist ein bisschen einfach vielleicht, ne? Also den kann ein Kind verstehen, aber Politik ist nichts für Kinder. Also Politik
Obwohl,
ist für
Deutschland
Erwachsene.
Dürfen auch diesmal bei der EU-Wahl am Sonntag die ab 16 wählen.
Klar, das sind Jugendliche, würde ich sagen, ne? Und die waren schon in der Schule und vielleicht haben die auch schon ein bisschen natürlich also die wissen, was Politik ist und die haben vielleicht auch schon ein bisschen gelesen, was die einzelnen Parteien machen. Die können vielleicht eine Entscheidung treffen. Ein 5-jähriges Kind kann es nicht. Und wenn man dann solche Slogans einfach dahin zerrt und auf die Plakate setzt, ich finde das ein bisschen, das ist auch Verrohung meiner Ansicht nach. Also, dass man den Krieg in der Ukraine einfach nur reduziert auf wollte Krieg oder Frieden, das ist sehr vereinfachend und verrohend, finde ich.
Ich habe auch mal Sie, die Sie zuhören und zuschauen, im Chat gefragt, wie Sie das wahrnehmen. Also ob Sie den Eindruck haben, dass das Klima roher ist. Und viele sagen, ja, den Eindruck haben Sie. Also Ulrike Seifert schreibt zum Beispiel, ja, das Klima wird roher und die kleinkriminelle Energie steigt an. Ein anderer Hörer schreibt, mein Eindruck ist, dass der Umgang miteinander in den letzten Jahren etwas rücksichtsloser geworden ist. Die
Stimmt.
Menschen sind gestresster und mehr auf sich bezogen. Und jemand anderes schreibt nochmal, ja, das Klima ist auf jeden Fall gereizter und unsere Gesellschaft polarisierter. Das Wissen darum, dass man Konflikte auch im Dialog lösen kann, ist scheinbar manchen Menschen in unserem Land abhanden gekommen. Jetzt finde ich es auch wichtig, gerade bei diesem Thema Messerangriffe, weil Sie ja auch gerade den Punkt gemacht haben, dass ein bestimmter Ton in der Diskussion möglicherweise eben auch körperliche Gewalt begünstigen kann. War es mir wichtig, nochmal wirklich auch für Deutschland zu schauen, wie ist das denn zahlenmäßig eigentlich? Weil man jetzt über diese 2 Messerangriffe extrem viel spricht und dieser Eindruck natürlich entsteht, dass das jetzt total zunimmt, also Angriffe mit dem Messer. Und ich habe mal in die polizeiliche Kriminalstatistik reingeguckt und die zeigt, ja, der Anteil, der als Messer Angriff erfassten Taten der gefährlichen und schweren Körperverletzung ist tatsächlich angestiegen. Darunter wird gefasst, das ist ja auch immer wichtig, das wirklich nochmal genau zu definieren. Ein Messerangriff ist ein Angriff, wenn jemand entweder androht zuzustechen mit einem Messer in der Hand oder es tatsächlich macht. Und dieser Anteil an Messerangriffen, der hat im vergangenen Jahr zugenommen. 2023 gab es 8.951 Fälle und 2022 waren es noch weniger, 8.160 Fälle. Das heißt, es ist tatsächlich gewalttätiger geworden. Wie ist das denn in Italien? Sie haben gesagt, da gibt es nicht so viele körperliche Angriffe.
Naja, es gab, was ich besorgniserregend fand in den letzten Jahren, es gab zunehmend Körperangriffe gegen Minderheiten. Das ist, glaube ich, auch dieses ein Ergebnis dieser rechtsradikalen Politik. Es gab schwule Lesben, die sind auf der Straße angegriffen worden. Es gab Migranten, die sind angegriffen worden. Es gab Clochard, die sind angegriffen worden. Also sozusagen, es gibt ja auch diese Rhetorik, diese etwas, wie soll ich sagen, aggressive Rhetorik gegenüber Minderheiten, ist ja auch typisch von diesen Rechtspopulisten. Und die bewirkt eben, dass man sich ein bisschen, also dass man denkt, diese Leute sind vogelfrei. Also man kann einfach auf die zuschlagen, man kann die verkloppen und so. Das ist schlimm in Italien, denke ich schon. Der Rest, also die Politik, diese Angriffe auf Politiker, das ist für mich ganz neu in Deutschland. Ich finde das, ja, wie gesagt, besorgniserregend, weil ich habe immer Deutschland als so ein Ruhepol gesehen, ja, wo alle Prozesse, die anderswo passieren, auch die Populismen, kommen viel später ja an, weil hier haben die Volksparteien auch viel viel länger Widerstand geleistet gegen eben populistische Töne, gegen populistische und das hat mich immer sehr beruhigt, dass Deutschland da immer immun zu sein schien. Ne? Auch während der Euro-Krise, da sind ja alle traditionellen Volksparteien in Europa verschwunden. Also die Gaullisten in Frankreich, die Sozialisten in Frankreich, in Italien auch die ganzen alten Parteien. Und es kamen eben diese populistischen Parteien hoch, nationalistischen Parteien. Und da fand ich immer Deutschland immer sehr beruhigend, dass man dort eine auch in den Talkshows abends, muss ich sagen, ich finde die qualitätsmäßig hervorragend. Also da werden immer sehr gute Diskussionen geführt und auch sachliche Diskussionen. Da wird wenig geschrien, was in Italien immer sehr typisch ist. Und ich glaube, das trägt da auch dazu bei, dass die Politik besser ist in Deutschland. Also jetzt allgemein gesagt im Vergleich zu Italien. Das denke ich schon. Also ich denke, wir haben, das schreibt ja auch gerade ein Leser, also schreibt ein Zuhörer, natürlich, wir Medien haben eine Mitverantwortung in dieser Verrohung, eine ganz starke Mitverantwortung. Wir haben gerade in Italien ein Kandidat der Lega Nord, der Lega, und der macht ganz offen Werbung damit, dass man auf seinem Wahlzettel X schreiben soll. Und X ist war eine der schlimmsten faschistischen Brigaden, ja, die Decima Mars. Und das X, das war eben Decima, das Zehn der Römer. Und damit kann er Propaganda machen und damit kann der wirklich die Diskussion monopolisieren für 2 Tage. Und man spricht dann nicht über Wichtiges wie Renten oder zum Beispiel das ganze Gesundheitssystem ist im Kollaps, kollabiert momentan in Italien. Darüber spricht man weniger als über diesen Faschisten oder über diesen Kandidaten, der damit eben provoziert, dass er sagt, schreib auf meinem Wahlzettel X wie die Decima Mars, also wie eine faschistische Brigade. Ne?
Was mir auch Sorge macht, wenn ich diese Messerangriffe anschaue, ist tatsächlich auch der Einfluss auf das Gefühl, die Meinung frei äußern zu können. Und da müssen wir gar nicht so weit gehen, auf den Messerangriff zu schauen. Sie haben es schon angesprochen, es gab andere Angriffe auf deutsche Politiker jetzt im Wahlkampf, zum Beispiel auf einen Dresdner SPD-Politiker, der gerade
Matthias Ecke,
genau, der zusammengeschlagen wurde, wirklich krankenhausreif geschlagen wurde. Ich finde es einerseits auch total wichtig, darüber zu berichten, natürlich, ne, weil das ein Symptom ist einer Debatte und der Art, wie sie verläuft, nämlich offenbar in sehr großen Teilen nicht mehr sachlich, sondern gewalttätig. Ich frage mich aber oder mache mir wirklich Sorgen darum, dass das dann eben auf dieses Gefühl zurückschlägt, oh, ich muss jetzt ganz, ganz genau gucken, was ich sage, weil kann sein, dass mir jemand die Fresse einhaut.
Ja, das ist auch die Verrohung, muss ich sagen. Die ist zum Beispiel in Italien auch auf den Social Media, wenn ich diesen Ausdruck benutzen kann, Shitstorming. Also ich werde auch einfach nur, weil ich eine Journalistin von einer oppositionellen Zeitung bin, wie Repubblica, werde ich ständig angegriffen von irgendwelchen, auf Twitter, auf Instagram und so weiter. Und da sind auch zum Teil ganz schlimme Beleidigungen dabei. Ich habe gelernt in den Jahren, diese Menschen zu blockieren, aber ich sehe, es wird immer schlimmer. Und ich denke, es ist nur ein Zufall, dass momentan in Italien noch nichts passiert ist, so wie hier in Deutschland mit den Attacken, mit den wirklich körperlichen Attacken auf Menschen.
Tonia Mastroboni von der italienischen Tageszeitung La Repubblica hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Und Sie können uns heute hier live im Radio zuhören. Wenn Sie mögen, können Sie uns aber auch zuschauen. Wir haben nämlich heute wieder unser Studio geöffnet. Es gibt einen Kamera-Livestream direkt hier in das Berliner Funkhaus, von wo wir senden. Und klicken Sie sich gerne noch rein, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Dann landen Sie direkt hier bei uns. Hier in der Sendung ist diese Woche EU-Woche und wir laden jeden Tag eine Korrespondentin oder einen Korrespondenten aus einem anderen EU-Staat ein. Heute ist die italienische Journalistin Tonia Mastroboni zu Gast und ich habe mich auch passend zum Thema hier ins richtige Outfit geworfen. Ich trage nämlich für alle, die nicht zuschauen, sondern zuhören, einen blauen Pulli mit den gelben EU-Sternen drauf. Frau Mastroboni, sind Sie so lokalpatriotisch, dass Sie jetzt auch ein Shirt zum Beispiel mit Italien-Flagge tragen würden?
Nein, erstens, weil ich halb deutsch bin. Ich muss jetzt auch bei der ankommenden Europa, also beim Europapokal, weiß ich auch nicht genau, wen ich da.
Europameisterschaft?
Europameisterschaft, genau. Für wen ich da halten soll, ich weiß nicht genau. Also ich bin ja auch in Belgien geboren, das heißt, ein bisschen alles konfus und durcheinander. Und
aber klingt nach einer richtigen Europäerin auf jeden Fall. Dann vielleicht doch eher so ein blauer Pulli mit gelben Sternen.
Also in der Küche bin ich auf jeden Fall Italienerin, ja, das ja.
Ja, und am Sonntag ist EU-Wahl. Die uns im Livestream zuschauen, die habe ich gefragt, ob sie schon gewählt haben. Und ich gucke hier mal kurz in den Chat. Ja, hier sind doch einige, die schon gewählt haben, die Briefwahl gemacht haben. Und tatsächlich aber auch einige, die sagen, ich gehe am Sonntag ins Wahllokal. Wir haben sogar eine Wahlhelferin unter unseren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Und da sagt die Hörerin, ich bin am Sonntag Wahlhelferin und gehe dort natürlich auch wählen. Und ich habe die Menschen außerdem gefragt, welche Themen ihnen wichtig sind. Und die Wahlhelferin sagt, die 3 Themen, die mir am wichtigsten sind, sind europäische Sicherheitspolitik, eine gemeinsame Klimapolitik, die nicht an Bürokratie oder nationalen Wirtschaftsinteressen scheitert. So viel erstmal zu denen, die hier zuschauen, zuhören. Frau Mastroboni, wie ist das denn in Italien? Gibt es da Themen, die den Wahlkampf dominieren?
Ja, momentan sind es eigentlich so fiskalpolitische Themen und es wird natürlich Geschenke vergeben. Aber Darlehen kann sich ja solche Geschenke eigentlich nicht leisten. Das heißt, es gibt ein bisschen Streitigkeiten, weil wir haben einen Finanzminister, obwohl der von der Lega ist, ist ja ziemlich vernünftig. Der war ja schon Finanzminister bei Mario Draghi. Das ist der Giancarlo Giorgetti und er versucht dann immer so ein bisschen, naja, Grenzen zu setzen. Aber ja, das ist das Traurige. Momentan gibt es viel Geschenke hier und da. Versuchen die Parteien, die Wählerschaft damit zu verführen, indem sie hier und da Steuergeschenke geben. Und das geht aber momentan dank Giorgettis nicht so toll voran.
Aber spannend, wir haben ja jetzt hier im Chat einige, die sagen, ja, das Klimathema ist mir total wichtig. Ich habe jetzt rausgehört, das ist weder in Italien eigentlich Großthema, noch habe ich es eigentlich in Deutschland so als Wahlkampfthema mitgekriegt. Also Sicherheitspolitik viel auch, so dieses Thema Frieden, das prangt in Deutschland ja wirklich auf vielen Plakaten. Aber sonst, ja, gibt es wenig Greifbares aus meiner Sicht.
Ich finde es auch sehr schlimm, weil wir sind in einem sehr wichtigen Moment. Erstens, das, wie gesagt, das haben ja schon wieder die Hochwasserkatastrophen bewiesen. Wir sind in einem Moment, in dem wir entscheiden müssen, was wir mit dem Green Deal machen. Das ist ja ein riesiger Plan. Ursula von der Leyen hatte ihn sogar wie die mit der Mondlandung verglichen. Und der ist schon zum Teil in den letzten Monaten ein bisschen verwässert worden. Also und je nachdem, wer jetzt regieren wird ab Sonntag, also Sonntag sind ja Wahlen und dann ab, sagen wir mal, ab Herbst regieren wird, werden wir sehen, ob das Green Deal dann überlebt in seiner jetzigen Form oder ob er schon wieder in die Stücke genommen wird. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Deswegen finde ich auch, das Thema Umwelt sollte eigentlich zentral sein in dieser Europawahl, ist es aber nicht.
Stimmt, dieser Green Deal, an diese Mondlandungsäußerung erinnere ich mich auch noch. Ja. Der ist tatsächlich, also eben diese Idee, die europäische Wirtschaft umzubauen, um sie klimafreundlicher zu machen, so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber ich finde es interessant, dass Sie, die Sie uns hier heute zuschauen, da sind wirklich viele Wortmeldungen dabei, die sagen, ja, das ist mir total wichtig. Ein Thema wird hier aber auch noch genannt. Eine Hörerin oder ein Hörer, ein unbekannter Nutzer steht hier im Chat leider, hat auch gesagt, ja, ich bin auch Wahlhelfer und mir ist auch das Thema Integration von Geflüchteten und Asylsuchenden wichtig. Ja, das Thema Migrationspolitik ist ja ein Thema. Da hatte ich den Eindruck, dass das im Wahlkampf ganz bewusst auch nicht gesetzt wurde. Das war ja ein Thema und wir haben da ja eigentlich EU-weit auch einen Fortschritt, sage ich mal, indem wir sagen, es gibt jetzt eine europäische Asylreform, es gibt eine Einigung, was an sich schon ein Erfolg ist, weil es jahrelange Diskussionen gab über die Aufnahme von Geflüchteten, über die Verteilung von Geflüchteten. Es gibt eine Einigung inzwischen auf eine Asylreform. Die kann man im Detail diskutieren, ob die gut ist in der Umsetzung oder nicht, aber es gibt zumindest diese Einigung. Aber ich hatte sehr stark den Eindruck, dass genau das so früh passieren sollte, dass das im Wahlkampf bitte nicht den Wahlkampf verhagelt, sozusagen, weil es eben so ein kontroverses Thema ist.
Ja, Sie haben genau richtig gesagt. Wir haben eine Asylreform gemacht nach Jahren oder vielleicht sogar nach einem Jahrzehnt Diskussion. Und diese Asylreform haben alle von rechts nach links unterschrieben am Ende, also von Meloni bis eben zu den Grünen. Die haben dann auch im Europäischen Parlament versucht, ein paar Sachen zu verändern. Aber sie ist von allen Regierungen unterschrieben worden, außer der polnischen Regierung. Das ist auch interessant. Ich hatte letztens ein Interview auch mit anderen Zeitungen mit Donald Tusk und dann ein Interview mit dem Außenminister Sikorski.
Dem polnischen Regierungschef.
Genau, dem polnischen Regierungschef und seinen Außenminister. Und die sind wirklich auf sehr aggressiven Kurs gegen die EU zum Thema Migration. Und die sagen zum Beispiel, sie haben hier dieses Problem an der belarussischen Grenze. Da werden ja Migranten, Flüchtlinge ganz konkret von Lukaschenko, von dem belarussischen Diktator, auf Druck von Putin, werden die ins Land eingeflogen in Belarus und dann an die Grenze geschoben. So, und Polen hatte mit der vorherigen Regierung diese Migranten ausgeschlossen, auch mit sehr brutalen Methoden. Wir wissen, die neue Regierung ist ganz anders, ist eine moderate Regierung. Der Regierungschef ist von der EVP, derselben Parteigruppe wie in Europa wie die CDU. Aber er sagt, ich will da genau da brutal weitermachen, wo meine Vorgänger auch. Diese Grenze bleibt zu, denn diese Migranten sind eine Waffe. So, und das ist für mich problematisch, wenn man einen Migrant mit einer Waffe vergleicht. Wenn man sagt, das ist der hybride Krieg von Lukaschenko und Putin und diese Menschen sind nicht mehr Menschen, also die einen aufgrund der Genfer Konvention das Recht haben, in ein Land reinzugehen und zu sagen, ich will, dass mein Asylrecht zumindest analysiert wird. Diese Menschen werden geblockt, weil man sagt, das sind Waffen. Und das finde ich furchterregend, also muss ich ehrlich sagen. Und vor allen Dingen von einem moderaten Politiker, wenn sowas kommt von einem moderaten Politiker, ne?
Haben wir dieses Thema auch kurz angerissen. ich habe immer den Eindruck, gerade bei diesem Thema könnte man auch noch mal eine ganze Sendung füllen. Würde mich auch interessieren, wie Sie das sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich finde noch einen anderen Aspekt interessant. In Deutschland ist es ja so, dass zum ersten Mal die 16-Jährigen auch wählen dürfen. Das ist in Österreich auch so, Griechenland, Malta, aber in Italien nicht. Da dürfen nicht die Jugendlichen ab 16 wählen. Ist das da trotzdem eine Diskussion, also etwas, was eine Rolle spielt? Nee.
Nein, überhaupt nicht. Man hat auch der öffentlich-rechtliche Sender, auch die RAI hat viel darüber berichtet, dass in Deutschland die 16-Jährigen zugelassen werden. Aber die Diskussion gibt es leider überhaupt nicht.
Tonia Mastroboni hat uns einen Einblick gegeben, was die italienischen Wählerinnen und Wähler im Vorfeld der EU-Wahl beschäftigt. Tonia Mastroboni ist Deutschland-Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica und hier heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Das tun wir heute nicht nur mit Ihnen als Hörerinnen und Hörer, sondern auch als Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie mögen. Wir veranstalten nämlich unser offenes digitales Studio. Da können Sie uns per Kamera-Livestream hier zuschauen und sehen, was im Studio passiert. Und Sie können mitchatten, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da finden Sie den Teilnahmelink. Ich wiederhole es nochmal, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Tonia Mastroboni ist eine feste journalistische Größe in Italien. Sie ist Korrespondentin, Deutschland-Korrespondentin bei der Zeitung La Repubblica. Aber in der letzten Zeit ist sie auch in Deutschland ziemlich bekannt geworden, nämlich weil sie ein Interview mit dem EU-Spitzenkandidaten der AfD geführt hat, Maximilian Krah. Da ging es unter anderem um Stolz auf seine Vorfahren. Und Tonia Mastroboni, Sie haben ihn gefragt, ob er mit der Forderung nach mehr Stolz auch die Vorfahren, seine Vorfahren oder eben auch Vorfahren meint, die SS-Angehörige waren in der Nazizeit. Und Maximilian Krah hat das hier geantwortet. Sie saßen im Café, deswegen ein paar Hintergrundgeräusche.
Ich weiß, dass gerade bei den 900.000 Leuten, die am Ende in der SS waren, waren auch viele einfache Bauern dabei. Aber ich werde jetzt nicht sagen, wenn jemand von 900.000 Soldaten am Ende die falsche Uniform getragen hat, dass er automatisch deshalb zum Kriminellen wird. So weit gehe ich nicht.
Man hat das, glaube ich, nicht super gut verstanden. Deswegen erzähle ich nochmal, was er da als letzten Satz gesagt hat. Ich werde jetzt nicht sagen, wenn jemand von 900.000 Soldaten die falsche Uniform getragen hat, also die SS-Uniform, dass er automatisch deshalb zum Kriminellen wird. So weit gehe ich nicht. Und dann ging die Diskussion los, Frau Mastroboni.
Ja, es ging eigentlich, genau, es ging darum, ich habe ihn natürlich sehr befragt über diese ganzen Skandale und er schien immer sehr selbstsicher, also über den chinesischen Mitarbeiter, der ein Spion für Peking, der also im Verdacht steht, ein Spion für die chinesische Regierung zu sein, über diese ganzen seltsamen Geschichten mit FBI, den ja blockiert hat am Flughafen. Und dann irgendwann kam die Rede, ich habe ihn angefangen zu fragen über diese Videos, die er immer auf TikTok mit großem Erfolg auch postet. Und das, was mich wirklich sehr verstört hat, das war ein Video, wo er meinte, wir müssen auf unsere Vorfahren stolz sein. Ich bin ja selber Deutsche, ich habe einige Vorfahren, auf denen bin ich stolz, andere aber absolut nicht. Und dann habe ich gesagt, gilt das auch für die SS zum Beispiel? Und dann hat er gesagt, für die SS, sie waren nicht alle Kriminelle. Und dann habe ich nochmal nachgehakt und habe gesagt, doch, sie waren alle Kriminelle. Das haben ja die Nürnberger Prozesse ganz eindeutig bestimmt. Ne? Das ist ja Geschichte. Danach kam eben dieser ganze Revisionismus, der selber auch geschürt wurde von den ganzen Veteranen SS, die in Deutschland dann zurückgekommen sind. Es gab gute und schlechte SS, aber das ist so eine absolute rechtsradikale Legende. Und er war aber sehr selbstsicher und er hat wirklich dann auch argumentiert und er hat wirklich sehr, einen ganz langen Paragraphen habe ich dann geschrieben, von dem, was er gesagt hat. Da ging es um die Vorfahren seiner Frau, die waren Ungarn und die mussten dann entscheiden zwischen dem ungarischen Heer oder der SS und die haben sich für die SS entschieden und er meinte also, das haben sie auch eben gehört, einige waren Bauern, nicht alle waren kriminell. Also er hat wirklich darauf bestanden, das zu sagen. Und das fand ich eben sehr verstörend, zusammen mit anderen Aussagen, dass zum Beispiel die Feministinnen alle hässlich und grässlich sind. Dann hat er auch nochmal gesagt, ja, einige schon oder so. Also das Interview war in einigen Passagen wirklich haarsträubend.
Und hatten Sie aber, als Sie das dann wirklich auch niedergeschrieben haben, als das dann veröffentlicht war, hatten Sie damit gerechnet, dass das so eine große Resonanz erfährt? Weil es hatte ja dann die Konsequenz am Ende, dass der Rassemblement National, also die französische Partei von Marine Le Pen, die Fraktionszusammenarbeit auf EU-Ebene, also im Europaparlament, aufgekündigt hat. Die sind zusammen eben in der sogenannten ID-Fraktion gewesen. Und dann hat der Rassemblement National, hat Marine Le Pen gesagt, so, jetzt ist hier eine Grenze erreicht, wir schmeißen die AfD raus und hat das auch gemacht.
Also ich denke, das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Also zum einen, meine Zeitung hat dieses Interview ganz groß gebracht, weil in Italien sind die SS ein Thema. Ein Teil der faschistischen Regierung hat ja nach 1943 immer noch mit Hitler mitgearbeitet. Die haben ganz schlimme, wirklich, die haben Leute abgeschlachtet und so. Und das, da haben ja auch gegen die Partisanen gegen gekämpft. Also es gibt einige Massaker in Italien. Sant'Anna di Stazzema will ich eins zitieren. Da ist noch ein ganz, ganz schlimmes Bild in Italien von den SS. Und das heißt, man kann über dieses Thema auch in Italien nicht scherzen. Außerdem hatte ich den Eindruck, das ist auch ein Thema, das eigentlich in Deutschland, wo in Deutschland, nehme ich an, eine rote Linie gezogen wird, ja. Aber das Thema wurde wirklich, das Interview kursierte so ein bisschen, aber es wurde wirklich heikel für die AfD als ein als Rassemblement National drauf gestürzt hat. Und da, das ist die zweite Geschichte, Le Pen war die AfD schon sehr lange ein sehr verstörender Wegbegleiter geworden. Also es war auch eine ziemlich zynische Operation, ne? Also da mache ich mir keine Illusion. Le Pen wollte die AfD schon länger rausschmeißen. Es gab, glaube ich, auch ein Treffen zwischen Alice Weidel und Le Pen im Januar, ja. Und da hat, glaube ich, auch Le Pen gesagt, beim nächsten Fehler seid ihr weg. Und das war eben der nächste Fehler. Und ich denke, aber auch, es sollte einfach in der Politik, also es sollte diese roten Linien immer noch geben. Die gibt es viel mehr in Deutschland als in Italien. Und was mich auch gewundert hat, die Lega, ne? Die ist ja auch mit der AfD in den Identitären gewesen, zusammen mit Le Pen. Und die haben geschwiegen. Bis Le Pen zwei Tage nach dem Interview nicht reagiert hat und ganz wirklich schockiert und, sie hat sich schockiert gezeigt und auch die AfD rausgeschmissen hat, hat Salvini überhaupt nicht reagiert. Und ich weiß auch warum. Es gibt viele in seiner Partei, die ständig mit nostalgischen und neofaschistischen Parolen rumschmeißen. Und da regiert auch niemand in Italien. In Italien sind diese roten Linien, die es in Deutschland noch gibt. Und in Frankreich, das haben wir jetzt auch gelernt. In Italien gibt es diese roten Linien einfach nicht mehr.
Stichwort rote Linie. Ich hatte unsere Zuschauerinnen und Zuschauer des offenen Studios während der Musik gefragt, ob ein solches Interview eigentlich auch zeigt, dass es wichtig ist, die AfD zu interviewen. Beziehungsweise ich hatte die Frage so gestellt, ist es richtig, die AfD zu interviewen? Weil es eben auch in der Diskussion immer mal Stimmen gibt, die sagen, nee, man sollte die AfD eigentlich ganz komplett dann ignorieren und eben nicht mehr interviewen. Und das Meinungsbild ist hier eigentlich relativ eindeutig unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, unter Hörerinnen und Hörerinnen. Also schreiben viele, ja, Interviews mit der AfD finde ich generell sinnvoll, aber am besten in Korrespondenz mit gutem Journalismus. Und dieser Zusatz, den sehe ich hier oft, dass eben die Interviews gut geführt sein müssen, weil es dann dazu führen kann, dass sich Nazis als Nazis entlarven, so schreibt ein Hörer. Das heißt, es ist tatsächlich wirklich ein Punkt, eben, den die Hörerinnen und Hörer hier machen, dass dieses kritische Fragen, das eben, wo sie ja auch ganz viel Lob für bekommen haben, dass sie da wirklich nachgehakt haben, dass das eben unbedingt wichtig ist, um so ein Interview dann auch wirklich zu einem Erkenntnisgewinn zu machen.
Also ich denke, es gibt einen Hörer, der hat Stefan Schmidt-Bilkenroth. Er schreibt was ganz Essentielles, finde ich. Ihm, also Kra und seinen Kollegen, geht es doch nur darum, Unsagbares so lange zu sagen, bis es Umgangssprache wird, bis es, ich würde dazu sagen, normalisiert wird. Und das ist genau mein Eindruck gewesen bei Kras Interview. Also es gibt ja diesen wunderschönen politologischen Ausdruck in Amerika, the dog whistle, ne? Den Pfiff an den Hund. Man pfeift den Hund. Das heißt, man sagt Unsägliches, also was man einfach nicht sagen darf, damit der Hund versteht, er muss jetzt, ne, kommen. Und das heißt nichts anderes als, Donald Trump macht das regelmäßig, er sagt Unsägliches, er sagt rechtsradikale Sachen. Danach muss er manchmal zurückrudern, manchmal auch nicht. Aber dadurch hat er garantierte sich diese rechtsradikale, rechtsextreme Wählerschaft. Und ich glaube, das war auch genau der Vorsatz, also dass das wollte gerade, denke ich, einfach erreichen, dass eine bestimmte Wählerschaft, ja, sich darin erkennt, also dass man sagt, nicht alle unsere deutschen Vorfahren waren Kriminelle und auch die SS nicht. Ne? Mein Großonkel war SS oder keine Ahnung, mein Opa, mein Uropa und so, und das waren ja nicht Kriminelle. Doch, das waren Kriminelle und das muss ganz klar gesagt werden. Aber wie gesagt, das sind Signale, die man sendet und man normalisiert eine bestimmte Sprache. Das ist schon, wie gesagt, in Italien seit Jahrzehnten passiert, seit Berlusconi an der Macht ist, wird Unsägliches gesagt und normalisiert und das ist genau der politische Punkt.
Was ich noch interessant finde, dieser Ton, den wir gerade gehört haben aus dem Café, der ist ja aus dem Interview. Sie haben das mitgeschnitten und den haben Sie auch nur veröffentlicht, weil die AfD dann dementiert hat, das so gesagt, oder weil Krah dementiert hat, das so gesagt zu haben. Sie haben den dann dem Spiegel zur Verfügung gestellt. Also auch da, aber auch ja, ein Plädoyer dafür, dann wirklich die Interviews mitzuschneiden, was, glaube ich, im Zeitungsbereich gar nicht unbedingt gang und gäbe ist.
Ja, oder? Das Problem ist also, ich muss sagen, es gibt in Deutschland eine Autorisierungsdiktatur. Ne? Das heißt, man muss immer man muss alles zustimmen. Also man muss praktisch sein Interview, das man gemacht hat, was ja ein Kunststück ist. Ne? Denken wir an eine ganz große Journalistin, die ist Oriana Fallaci, sie war Italienerin und sie hat legendäre Interviews gemacht ohne Autorisierung. Also wenn sie das Khomeini-Interview autorisiert hätte, dann hätten wir kein Stück Geschichte mit diesem Khomeini, hätte sie kein Stück Geschichte geschrieben, ne, mit diesem Khomeini-Interview. Und da war es tatsächlich so, ich habe das aufgenommen und danach habe ich einfach das, was ich aufgenommen hatte, aufgeschrieben. So. Und als die AfD versucht hat, auch mit mir persönlich, ich habe ja in den Tagen darauf mit denen auch kommuniziert und wollte wissen, ob zum Beispiel Alice Weidel das kommentieren will. Und da hat man mir gesagt, das Interview lief nicht genau so, wie sie es aufgeschrieben haben. Ich habe gesagt, ich habe es aufgenommen. Und dann waren sie natürlich alarmiert. Das heißt, Krah selbst hat es nie dementiert. Kann er auch nicht. Es ist aufgenommen. Und ich finde, man sollte zurück zu diesem Basic, zu diesen basischen Regeln des Journalismus gehen, was man aufnimmt, das gilt. Und nicht immer mit dieser Autorisierungsdiktatur, wo jeder Politiker sich zurecht schreiben kann, was er will. Aber das ist wirklich in Deutschland dominierend. Es gibt ganz seltene Fälle, wo ein Politiker dir zutraut, dass du das, was er gesagt hat, auch so aufschreibst, dass es ihm keinen Schaden herrichtet. Aber ich meine, es muss ja manchmal Schaden herrichten, wenn er Schwachsinn redet oder wenn er irgendwie einen Ausrutscher hat. Ein Ausrutscher ist ja nicht nur ein freudianischer Lapsus. Das kann ja manchmal etwas sein, was mit deiner Grundeinstellung zu tun hat. Und das mit der SS, das nehme ich an, das war eine Grundeinstellung von Maximilian Krah. Und die hätte er eventuell bei anderen Prozeduren wegradieren können, aber.
Jetzt habe ich sie mit einem Satz abgeworfen. Ich muss das kurz sagen. Ich habe kurz hier ein Stoppzeichen gemacht, weil wir die Zeit schon so überzogen haben. Aber den Satz hätten Sie ruhig noch beenden können.
Nee, es tut mir leid. Ich habe mich da ein bisschen zu weit tragen lassen von dieser Autorisierungsdiktatur. Aber auf jeden Fall, das war aufgenommen, das Interview. Und ich habe das immer noch und ich habe das im Spiegel eben die haben ein Spiegel TV hat eine kleine Dokumentation gemacht über die AfD und so und hat mich interviewt. Und dann habe ich denen das zugespielt, weil ich fand wichtig, dass es wirklich, dass die Wahrheit rauskommt, dass er das wirklich gesagt hat.
Aus der SPD heißt es, die meisten führenden Sozialdemokraten wollen mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl ziehen. Das sollen fast alle Ministerpräsidenten der SPD auch mittragen. Und ich fand es ganz interessant, es gibt ein aktuelles RTL-NTV-Trendbarometer, also eine Umfrage, die hat danach gefragt, was eben die Deutschen sozusagen, wen sie lieber als Bundeskanzler hätten, wenn sie den direkt wählen könnten. Und da ist Olaf Scholz auch als potenzieller dann neuer Bundeskanzler nach den Wahlen beliebter als zum Beispiel Friedrich Merz von der CDU. Also wenn die Deutschen den Bundeskanzler direkt wählen könnten, würden 31% für Scholz stimmen und 28% für Friedrich Merz. Also Olaf Scholz forever, Tonia Mastroboni?
Also erstens, ich glaube, die Wahl war nur zwischen den beiden, oder?
Ja, es gab nur, das stimmt, da haben Sie
es
recht.
Es gibt beliebtere Politiker auch in der SPD, glaube ich, als Olaf Scholz, zum Beispiel Boris Pistorius, beziehe mich nur auf. Aber die Wahl zwischen beiden, ich glaube, ich musste sofort an diese Cover vom Spiegel denken, vor 2 Wochen war das, glaube ich, 3 Wochen, wo man von diesen Wutausbrüchen von Merz erzählt hat, ne? Dass er manchmal so unkontrollierbar ist, unkontrolliert ist. Und ich glaube, das ist für das ist in Deutschland wirklich was sehr Schlimmes, wenn man unkontrolliert ist. Und Scholz ist ja der kontrollierteste Politiker Deutschlands zumindest.
Ever.
Genau. Das heißt, das war auch, glaube ich, spielt eine Rolle.
Ich habe hier auch mal die Hörerinnen und Hörer im Chat gefragt. Sie können ja heute mitchatten. Da sind einige, die sagen, Merz hat sich disqualifiziert, weil er, ja, ein Hörer schreibt, der schickt uns ins 20. Jahrhundert zurück. Alles, was er sagt, macht das deutlich. Und hier sind ja ein paar, die gar nicht sagen Scholz oder Merz, sondern ein paar, die sich für Robert Habeck aussprechen. Ja, oder man könnte ja nochmal reinwerfen, Pistorius, wenn wir jetzt nochmal bei der SPD bleiben.
Ja.
Haben Sie eine Präferenz, Frau Mastrobodi?
Nein, ich habe keine Präferenz. Ich bin Journalistin oder ich halte sie für mich. Aber ich denke, Pistorius hat sich wirklich sehr bewährt. Er ist, ich muss jetzt sagen, als Minister sehr gut. Und ich finde, auch Habeck ist ein toller Politiker, muss ich sagen. Also, oder muss ich jetzt zwischen Scholz und Merz wählen?
Wenn Sie möchten, aber ich setze Ihnen jetzt nicht die Pistole auf die Brust.
Okay.
Tonia Mastroboni ist deutsch-italienische Journalistin. Und ich sage an dieser Stelle danke, dass Sie hier mein Gast waren. Ich sage auch danke an meinen Redakteur Jan Gawert, danke an das Team aus der Technik, danke natürlich auch an Sie, liebes Publikum, fürs Mitchatten, Mitdiskutieren. Und ein Hinweis noch, bleiben Sie sehr gerne bei uns. Wir machen nämlich jetzt gleich noch eine Videoredaktionskonferenz im Anschluss, um die Sendung nochmal Revue passieren zu lassen. Sie können auch, wenn Sie jetzt gerade erst reingeschaltet haben und denken, wo kann ich das machen, gehen Sie auf deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio. Da finden Sie den Teilnahmelink. Und hier geht es gleich weiter mit der Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und es geht um die Frage, warum immer mehr Kandidatinnen und Kandidaten ohne Partei, also parteilos kandidieren. Schön, dass Sie dabei waren und dabei bleiben.